SRF 1.
«12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf, um den Wolfsschutz zu lockern. Was er vorschlägt und warum die Naturschützer nicht dagegen sind, gleich. Sizilien hat die Corona-Zahlen glatt gestrichen, wie die Butter auf dem Brot. Spalmare, sagt man dazu in Italien. Das klingt allerdings harmloser, als es ist. Dann Bio boomt, gerade in Zeiten der Pandemie.
Die Leute, die regelmäßig Bio kaufen, haben viel mehr Bio eingekauft, weil sie 7 Tage die Woche selbst gekocht haben.
Sagt Urs Brändli, Biobauer und Präsident von BioSwiss. Uns interessiert, wer davon profitiert. Und Sanktionen und Gegensanktionen. Es kriselt mächtig zwischen dem Westen und China. Wohin führt das, fragen wir den China-Kenner Miko Huotari im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Eben erst im September hat die Schweizer Stimmbevölkerung gegen eine Lockerung des Wolfsschutzes gestimmt. Und nun, ein halbes Jahr später, kommt das Thema schon wieder aufs Tapet. Der Bundesrat will weniger streng sein, wenn es darum geht, Wölfe abzuschießen. Er hat neue Regeln beschlossen, zu denen jetzt Kantone und Verbände Stellung nehmen können. 10 statt 15 gerissene Schafe oder Ziegen reichen, damit ein Wolfsrudel dezimiert werden darf. Kurdin Vinzenz im Bundeshaus. Jetzt haben wir erst gerade darüber abgestimmt. Wieso ist das schon wieder aktuell?
Das liegt daran, dass aus dem Parlament Forderungen kamen im letzten Frühling, in der Frühlingssession, also vor wenigen Wochen, dass man hier bei den Schwellenwerten, bei diesen Schafs- und Ziegenrissen etwas ändern müsse, weil der Druck des Wolfes, die Population, sich weiter ausgebreitet hat. Dieser Wunsch kam aus den Berggebieten und das Parlament hat dem auch zugestimmt.
Das neue Jagdgesetz war ja gerade wegen der Wolfsfrage äußerst umstritten. Was denken denn jetzt die beiden Seiten darüber, vor allem die Wolfsschützer?
Die Wolfsschützer signalisieren, dass sie mit diesem Senken der Schwellenwerte, also sie haben es gesagt, 15 auf 10 Risse, also Senkung um ein Drittel, dass sie damit leben könnten, wenn man gleichzeitig auch mehr Geld ausgeben würde für den Herdenschutz. Das will der Bundesrat auch tun, das schreibt er heute auch in seinem Entscheid. Und auf der anderen Seite ist es für die Naturschützer wichtig, dass die Kompetenz, also die Entscheidkompetenz, wann ein Wolf dann wirklich abgeschossen wird oder nicht abgeschossen werden darf oder nicht, dass die beim Bund bleibt. Das war ein zentraler Streitpunkt beim Jagdgesetz im letzten September und hier hat sich jetzt also ja das Volk dann dafür entschieden, dass diese Kompetenz beim Bund bleiben soll und dass nicht die Kantone in Eigenregie das schneller entscheiden können. Und was auch sehr wichtig ist für die Naturschützer, dass man dann doch wieder ein neues Jagdgesetz in Angriff nimmt, wo mehr Arten als heute geschützt werden. Also hier, man kann es so sagen, die Naturschützer wollen hier etwas entgegenkommen, behalten aber ihre Forderungen im Blick für die Zukunft. Auf der anderen Seite die Berggebiete, sie sagen, okay, immerhin etwas, sie hätten lieber gehabt, diese Schwellenwerte wären noch weiter gesenkt worden.
Danke ins Bundeshaus, Kurdin Vinzenz. Christian Löwra soll neuer Präsident der Post werden. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Annik Wangler.
Heute Vormittag meldete das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, Löwra werde neuer Postpräsident. Das bestätigen auch zwei Quellen gegenüber Radio SRF. Der SP-Ständerat und jahrelange Präsident der SP Schweiz würde damit zum Nachfolger von Urs Schwaller an der Spitze der Post. Dieser hatte seinen Rücktritt bei Ende November angekündigt. Eine offizielle Bestätigung des Bundesrats steht noch aus. Der Corona-Einsatz des Zivilschutzes wird verlängert bis Ende Juni. Das hat der Bundesrat entschieden. Der Zivilschutz werde weiterhin das Gesundheitswesen unterstützen. Seit Anfang Jahr würden die Zivilschützer zudem auch immer mehr beim Aufbau und beim Betrieb von Impfzentren mithelfen, schreibt der Bundesrat. Zur Bewältigung der Pandemie stehen wöchentlich zwischen 1'000 und 1'500 Zivilschützer im Einsatz. Wie wirkt sich die kontrollierte Abgabe von Cannabis auf die Gesundheit und den Konsum der Nutzerinnen und Nutzer aus? Das sollen wissenschaftliche Pilotversuche mit nichtmedizinischem Cannabis klären. Ein entsprechendes Gesuch für einen solchen Pilotversuch kann nun ab Mai eingereicht werden, wie der Bund mitteilt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pilotversuche können eine beschränkte Menge an Cannabisprodukten pro Monat erwerben. Abgegeben wird das Cannabis von geschultem Personal. Im zu Ende gehenden Winter sind in den Schweizer Bergen bisher 27 Menschen in Lawinen ums Leben gekommen. Das ist die vorläufige Bilanz des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung. Die Zahl der Lawinenopfer liegt über dem langjährigen Mittel. In den letzten 20 Jahren starben in der Schweiz im Schnitt 18 Menschen pro Winter in Lawinen. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos starben alle Lawinenopfer in ungesichertem Gelände, 16 während Variantenabfahrten, 11 auf Skitouren. Für die höhere Zahl der Lawinentoten nennt das Institut mehrere Gründe: schwache Altschneeschichten, mehrmals große Neuschneemengen und zum Teil sehr große Lawinenabgänge. Gemäss der Statistik haben seit Anfang Oktober in der Schweiz knapp 320 Lawinen Schäden angerichtet. 215 davon haben Personen erfasst. Das waren etwa doppelt so viele wie üblich. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sollen für jede Behandlung zusätzlich mit einer Pauschale von knapp 4 Franken entschädigt werden. Das fordert ihr Verband PhysioSwiss. Die neue Tarifposition sei nötig, weil es wegen der Corona-Pandemie massive Umsatzeinbußen gebe. Allein im Bereich, der von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet wird, sei in der Branche in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres rund 95 Millionen Franken entgangen. Dazu kämen die laufenden Mietkosten und der Mehraufwand für Schutzvorkehrungen. Bisher habe das Bundesamt für Gesundheit eine zusätzliche Pauschale abgelehnt, so der Verband. G. Gordon Liddy, einer der Drahtzieher hinter dem sogenannten Watergate-Skandal, ist tot. Der ehemalige Mitarbeiter des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie sein Sohn mitteilte. Liddy hatte den Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude im Jahr 1972 mitgeplant. Ziel des Einbruchs war es unter anderem, die politischen Gegner abhören zu können. Der Watergate-Skandal führte 1974 zum Rücktritt von Richard Nixon. Liddy musste für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Danach war er unter anderem als Radiomoderator tätig. Das Wetter: heute und morgen scheint meist die Sonne. Für die Jahreszeit ist es sehr warm. Die Temperatur reicht 21 bis lokal 25 Grad.
Ein Corona-Skandal spielt sich derzeit in Sizilien ab. Die süditalienische Insel soll ihre Corona-Zahlen frisiert haben, um nicht als rote Zone eingestuft zu werden. Denn rot heißt Shutdown. Die Vorwürfe richten sich an den regionalen Gesundheitsminister, der umgehend zurücktrat. Aber auch weitere Beamte wurden laut italienischen Medien festgenommen. Die Justiz ermittelt. Franco Battel in Rom. Wie genau sollen die Sizilianer gemogelt haben?
Der regionale Gesundheitsminister soll die Corona-Zahlen manipuliert haben. Und zwar immer so, dass die Zahlen weniger dramatisch aussahen. Die Zahl der Corona-Opfer sei schön gerechnet worden oder gewisse Labors seien dazu angehalten worden, nur negative Testresultate zu publizieren. Dies immer mit dem Ziel, den Shutdown abzuwenden, denn ab einem gewissen Verbreitungsgrad der Krankheit wird eine italienische Region automatisch aufgrund der Statistik in die rote Zone eingeteilt.
Nun ist diese Schummelei aufgeflogen. Wie das?
Offenbar schöpfte die Justiz Verdacht. Eben weil gewisse Zahlen verdächtig tief waren, begann die Justiz zu ermitteln. Und bei diesen Ermittlungen hörte die Staatsanwaltschaft das Telefon dieses regionalen Gesundheitsministers ab. Und dieser soll per Telefon den Auftrag erteilt haben, die Zahl der Corona-Opfer wortwörtlich großzügig zu verteilen. Also zu schauen, dass in der Statistik nirgends eine Spitze oder ein Peak auftaucht.
Wie ist denn die Corona-Situation in Sizilien im Vergleich zum übrigen Italien? Kann man das jetzt überhaupt sagen?
Es fiel tatsächlich auf, dass Sizilien vergleichsweise wenig in der roten Zone, also im Shutdown, war. Bisher dachte man immer, das hat mit der Insellage zu tun. Da gibt es weniger Zug- und auch Autoverkehr, mit dem sich das Virus, aber auch die Varianten des Virus schnell ausbreiten können. Nun aber fragt man sich, war das wirklich alles oder hatte da noch jemand nachgeholfen? Denn klar ist, wenn eine Region in Italien in der roten Zone ist, dann verlieren sehr viele sehr viel Geld. Ein Motiv zu schummeln, also gibt es sicher.
Muss man denn davon ausgehen, dass auch andere Regionen in Italien ihre Corona-Kennzahlen frisiert haben?
Nein, bisher zumindest gibt es dafür keine Anhaltspunkte und bisher hat das Corona-Schutzsystem in Italien ja auch gut funktioniert. Je nach Infektionszahlen, der Zahl der Spitaleinweisungen oder auch aufgrund der Zahl der Opfer, hat die Regierung in Rom eine Region in einen strengen oder eben nur halbstrengen Shutdown geschickt. Diese, ich sag mal, strenge statistische Unterfütterung der Shutdown-Maßnahmen, die wird in Italien von vielen akzeptiert. Aber darum ist natürlich wichtig, dass diese Statistik auch stimmen und dass niemand an diesen Zahlen herumfingert.
Direkt aus Rom, Franco Battel. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Restaurant- und Ladenbesitzer ärgern sich. Große Immobilienfirmen seien bei den Geschäftsmieten wenig kulant und würden so indirekt Härtefallgelder kassieren. Linda Thomas-Greenfield, so heißt die neue UNO-Botschafterin der USA. Damit wird sie zu einer ziemlich mächtigen Person, auch im eigenen Land. Wir stellen sie vor. Und?
Ja, der Anblick schmerzt.
Sagt Swiss-Chef Dieter Franks, als er diesen Monat tiefrote Zahlen präsentieren musste. Wer sonst noch um Worte ringen musste in diesem März? Unser Rückblick, kurz vor eins. Seit Monaten sind die Restaurants in der Schweiz wegen Corona geschlossen. Miet- und Personalkosten fallen jedoch trotzdem an, was viele Betriebe in existenzielle Nöte bringt. Das Parlament hat deshalb Härtefallgelder gesprochen. Verzichtet haben die Räte aber darauf, die Vermieter per Gesetz zu einem Mieterlass zu zwingen. Man setze auf Einzelfalllösungen und hoffe, dass sich die Vermieter kulant zeigen, argumentierte die Parlamentsmehrheit. Nun aber berichten Gastronomen wie auch Ladenbesitzerinnen, die Verhandlungen mit Vermieterinnen und Vermietern für einen Mieterlass laufen harzig. Am kompromisslosesten zeigen sich große Immobilienfirmen. Priscilla Imboden berichtet.
Daniel Müller übt sich momentan intensiv in Verhandlungstaktik. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung Gastronomie bei der Firma Bindella versucht, die Vermieter dazu zu bringen, die Mieten zu senken. Im Vergleich zum letzten Jahr laufe es harzig, berichtet er.
Gar keine Kulanz zeigen Großfirmen, die warten, bis die Härtefallgelder bezahlt sind.
10 Milliarden Franken an Härtefallgelder hat der Bund gesprochen. Sie dienen dazu, die pandemiebedingt geschlossenen Betriebe über Wasser zu halten. Mietzinse sind die überaus größten Fixkosten, die noch ungedeckt sind. Bei Bindella machen sie 70% aus. Ein Großteil der 10 Milliarden Franken an Steuergeld fließt somit indirekt an Immobilienbesitzerinnen, und zwar an jene, die sich nicht kulant zeigen. Daniel Müller kann das nicht verstehen.
Wenn man bedenkt, was für Traumrenditen die Immobilienfirmen in den letzten vielleicht 10 Jahren gehabt haben, und wenn man sieht, wie klein der Anteil der Gastronomie ist, es ist schade, dass man hier so ein bisschen schmürzelig ist.
Die Gastronomie mache nur wenige Prozente aus in einem Portfolio einer Immobilienfirma, das ja auch Wohn- und Büroliegenschaften enthalte. Ähnliche Erfahrungen macht derzeit Roger Bühler, Geschäftsführer der Spielzeugkette Franz Karl Weber. Auch er stellt fest, dass vor allem große Immobilienfirmen keinen Cent nachgeben wollen bei den Mieten. Das ärgert ihn.
Anstelle dem Detailhandel unter die Arme zu greifen, bedient man sich lieber für die Aktionäre. Und dass man da keinen Riegel schieben kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist Egoismus pur. Und bezahlen tut es der Steuerzahler.
Weitere Betroffene, von Radio SRF angefragte Gewerbler, bestätigen diese Beobachtung. Ebenso der Geschäftsmieterverband, wie Vizepräsident Armin Zucker erklärt. Und er nennt Namen.
Besonders negative Erfahrungen machen unsere Mitglieder, vor allem mit der Swiss Life und der PSP.
Swiss Life und PSP führen beide große Immobilienportfolios, die im letzten Jahr äußerst rentabel waren, und beide Firmen erhöhten die Dividenden an die Aktionäre. Swiss Life erklärt, es könne die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Der Konzern habe über 500 Vereinbarungen getroffen und im Schnitt 1 bis 1,5 Monate Mieterlass gewährt, im Umfang von insgesamt 10 Millionen Franken. Das Gleiche plane Swiss Life in diesem Jahr. PSP weist darauf hin, dass man daran sei, Lösungen zu suchen, mit der Absicht, die Kunden zu behalten. Der Verband Immobilien Schweiz, der die großen Firmen vertritt, teilt schriftlich mit, Vermieter profitierten nicht von der Krise, da die Härtefallgelder Mietausfälle nur zum Teil auffangen würden. Und
die vom Parlament bewilligten Kredite für Härtefallmaßnahmen kommen den von den Covid-Maßnahmen betroffenen Unternehmen zugute. Damit sollen sie Fixkosten decken können, zu denen auch allfällige Mietkosten gehören.
Das letzte Wort ist aber nicht gesprochen. Der Geschäftsmieterverband und Gastro Suisse führen Musterprozesse gegen Vermieter mit dem Ziel, einen Richtentscheid des Bundesgerichtes herbeizuführen. Denn Mietverträge enthalten meist eine Klausel, wonach ein Mietobjekt zu einem bestimmten Zweck vermietet wird, wie etwa das Betreiben eines Geschäfts. Für Restaurants, Bars und Clubs sei dieser Zweck während der Zeit der behördlichen Schließung nicht erfüllt, argumentieren sie, deshalb sei eine markante Mietzinsreduktion gerechtfertigt. Armin Zucker sagt dazu:
Also wir stehen mit Pilotprozessen im Moment in ersten Instanzen. Die Mühlen der Justiz, die mahlen leider sehr langsam.
Ein Bundesgerichtsentscheid sei frühestens in 2 bis 3 Jahren zu erwarten, so Zucker. Bis dahin rät der Geschäftsmieterverband Ladenbesitzerinnen und Gastronomen, die Mieten nicht vollständig zu bezahlen und zu hoffen, dass sie nicht betrieben werden. Eine andere Lösung gäbe es nicht, da das Parlament eine schweizweite Mietreduktion für betroffene Betriebe letztes Jahr abgelehnt hat.
Minuten vor 1. Gesund essen und etwas für die Umwelt tun. Bioprodukte verkaufen sich in der Schweiz gut. Gerade im Pandemiejahr 2020 ist der Absatz von Bioprodukten um 20% gestiegen. Rund jedes 10. Lebensmittel wird bio gekauft, auch wenn Bioprodukte deutlich teurer sind. Heißt das, Biobauern profitieren und stellen jetzt mehr Bäuerinnen und Bauern von konventioneller Landwirtschaft auf Bio um? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi hat sich diese Fragen gestellt.
Die Pandemie habe dazu beigetragen, dass Schweizerinnen und Schweizer für 3,8 Milliarden Franken Bioprodukte gekauft haben. Das aber nicht nur wegen der geschlossenen Grenzen, sagt Bioswiss-Präsident Urs Brändli.
Die Leute, die regelmäßig Bio kaufen, haben viel mehr Bio eingekauft, weil sie 7 Tage die Woche selbst gekocht haben und sich nicht auswärts verpflegt haben. Dort kriegt man leider immer noch eher selten Bioprodukte vorgesetzt.
Der oberste Schweizer Biobauer ist überzeugt, dass dieser Zuwachs auch nach der Pandemie anhält. Und das trotz höherer Preise. Die Konsumierenden hätten Verständnis dafür, dass zum Beispiel der Milchlastwagen größere Strecken zurücklegen muss, um seinen Tank nur mit Biomilch zu füllen. Oder dass mehr Aufwand und Kosten nötig seien für weniger Ertrag als bei der konventionellen Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern profitierten von besseren Preisen. Und dieses Plus hätten sie sich bisher trotz Preiskampf unter den Großverteilern sichern können, frohlockt Urs Brändli.
Wir haben es bis jetzt geschafft, dass wir diesen Druck von der Bioszene fernhalten konnten, weil eben Bio nicht nur heißt ökologischer Anbau, sondern auch Fairness im Verkauf.
Fabrice Zumbrunn, der Chef der Großverteilerin Migros, bestätigte denn auch gestern bei der Präsentation der Jahreszahlen:
Die Bauern können auch vom starken Wachstum in diesen Bereichen auch profitieren.
Und man biete ihnen langfristige Abnahmeverträge. Der Schweizer Bauernverband bestätigt auf Anfrage, dass die Bauern für Labels wie Bio produzieren möchten. Allerdings sei die Nachfrage mit 11% am gesamten Markt nach wie vor gering und die Umstellung bedeutet für die Betriebe sicher während 2 Jahren deutlich weniger Ertrag. Steige die Nachfrage, kaufen Schweizerinnen und Schweizer also noch mehr Bioprodukte in Laden, würden die Bauern schon nachziehen. Urs Brändli stimmt zu.
Ein Bioland Schweiz wird nur dann funktionieren, wenn wir auch ein Konsum Bioland Schweiz haben.
Knapp 7.500 der 50.000 Bauernbetriebe in der Schweiz produzieren derzeit nach den Richtlinien von Bioswiss. Der Präsident von Bioswiss geht aber davon aus, dass immer mehr Bauernbetriebe umstellen werden, weil sie auch neue Absatzkanäle nutzen können. Im Pandemiejahr seien Hofläden mehr oder weniger gestürmt worden. Solche Direktverkäufe ab Hof oder via Online-Shop generierten ein lukratives Zusatzeinkommen, gerade auch für Bio- oder Umstellungsprodukte. Und das sei eine gute Motivation, die Kosten und den Mehraufwand für den Wechsel auf Bioproduktion auf sich zu nehmen.
Wer die USA bei der UNO vertritt, hat ziemlich viel Macht. Innerhalb der UNO, weil die USA in der Weltorganisation ein großes Gewicht haben, aber auch im eigenen Land, in der US-Regierung. Denn der UNO-Botschafter, die UNO-Botschafterin, hat Ministerrang und sitzt am Kabinettstisch. Nun hat Linda Thomas-Greenfield diesen Schlüsselposten übernommen. Eine Diplomatin mit jahrzehntelanger Erfahrung. Fredrik Steiger mit einem Porträt.
Die Vereinigten Staaten hatten schon eine Reihe eindrücklicher Frauen als UNO-Botschafterinnen. Die Demokratinnen Madeleine Albright, Susan Rice und Samantha Power. Alle drei sind bis heute wichtige Stimmen. Dann die Republikanerinnen Jean Kirkpatrick, Nikki Haley und Kelly Craft. Einzig letztere war ein Leichtgewicht. Ihren Posten verdankte sie üppigen Wahlspenden für Donald Trump. Und nun also die 68-jährige Linda Thomas-Greenfield, eine Diplomatin mit Leib und Seele und mit 35-jähriger Erfahrung im US-Außenministerium.
I found that diplomacy is about showing compassion. It's about managing points of differentiation and it's about.
In der Diplomatie gehe es um Mitgefühl. Es gehe darum, mit Konflikten umzugehen und Menschen zusammenzubringen, erklärte sie bei ihrem Amtsantritt in der UNO. Ganz ähnlich äußerte sich der demokratische Senator Robert Menendez bei ihrer Anhörung im Senat. Er sieht einen persönlichen Diplomatiestil, eine Fähigkeit, auf Leute zuzugehen, das sei in der UNO entscheidend.
I have no doubt that what she calls her personal brand of diplomacy.
Am Ende bestätigte sie der US-Senat mit großem Mehr, samt zahlreichen republikanischen Stimmen, jedoch nicht mit jener von Senator Tom Cotton. Der warf ihr vor, sich in einem Vortrag in einem von Peking finanzierten Konfuzius-Institut positiv zu China geäußert zu haben, statt dessen notorisches Lügnerregime scharf zu kritisieren.
Unfortunately, Ms. Thomas-Greenfield hasn't demonstrated these qualities when it comes to the world's most notorious liar, communist China.
Linda Thomas-Greenfield parierte den Angriff und räumte ohne Wenn und Aber ein, ja, dieser Auftritt, diese Rede sei ein Fehler gewesen. Am UNO-Hauptsitz in New York landete sie nach eigenen Worten im Sprint.
I've not only had to hit the ground running, I'm actually hitting the ground sprinting.
Kaum angekommen, übernahm sie gleich den Vorsitz im Sicherheitsrat, da die USA diesen März an der Reihe sind. Und sie wurde in eiskaltes Wasser geworfen. Die Stimmung im mächtigsten UNO-Gremium ist frostig. Die Spannungen zwischen den großen Mächten sind derart groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist nicht einzig der inzwischen abgewählten Regierung von Präsident Donald Trump anzulasten, sondern ebenso China und Russland, die vieles blockieren. Zu Syrien, Jemen, Burma, Iran, Ukraine – nirgends herrscht Einigkeit. Das wird sich auch unter Präsident Joe Biden kaum ändern. Entsprechend kritisierte die neue US-Botschafterin schon bei ihrem ersten Auftritt im Rat russische Luftangriffe und die Chemiewaffeneinsätze von Moskaus Schützling, Syriens Diktator Bashar al-Assad, aufs Schärfste.
Killed by chemical weapons, attack or Russian airstrikes.
Der russische Vizebotschafter bei der UNO, Dmitri Polyansky, erklärte vor Journalisten, es sei immer einfacher, mit einer Profidiplomatin zu arbeiten und kritisierte damit indirekt Thomas Greenfields Vorgängerinnen, die aus der Politik oder der Wissenschaft kamen. Aber er ergänzte, solange Washington Moskau als Feind betrachte, bleibe das Verhältnis zerrüttet. Bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch freut man sich. Nun repräsentiere wieder eine Frau die USA, für die die Menschenrechte prioritär seien. Und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hieß sie sichtlich erfreut willkommen.
You are very much welcome, because you are not only a very distinguished diplomat.
Sie sei nicht nur eine ausgezeichnete Diplomatin, sondern auch eine leidenschaftliche Weltbürgerin. Ihre diplomatischen Fähigkeiten retteten Linda Thomas-Greenfield in jungen Jahren sogar das Leben. Bei einem Besuch in Ruanda wurde die Afroamerikanerin für eine Angehörige des Tutsi-Volkes gehalten. Ein Hutu-Führer wollte sie ermorden. Sie redete es ihm erfolgreich aus. Viel Überzeugungskraft wird sie auch brauchen, um in der UNO einen neuen Ton und öfters ein gemeinsames Vorgehen durchzusetzen.
Der März ist vorbei, das Virus noch da, die Impfung für die meisten noch fern. Und die Corona-Müdigkeit ist nicht mehr zu übersehen, respektive zu überhören. Immerhin, jetzt kommt der Frühling, ein Corona-Monat mehr ist überstanden, mögen sich viele sagen. Froh, dass dieser Monat vorbei ist, ist wohl auch die Queen, aber aus ganz anderen Gründen. Daniel Hubacher lässt den Monat März nochmals ertönen.
Wir sind auch sehr müde mit dieser Situation. Also was glauben Sie? Wir können auch nicht mehr.
Das war der Hammer. Was sollen wir, das Volk, noch wollen und können, wenn selbst der Bundesrat nicht mehr kann? Die dritte Welle rollte in diesem März unaufhaltsam auf uns zu und die Landesregierung stand vor unlösbaren Problemen. Testen, testen, testen war lange die Losung, aber weil das auch nicht so recht klappen wollte, versuchte man es mit Impfen, 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 aber da der Impfstoff fehlt, griff Bundesrat Uli Maurer zu einem Trick. Nimm die Hälfte, das müsste eigentlich reichen.
Ich habe eine erste Impfung gehabt und habe jetzt auf die zweite verzichtet, weil ich gefunden habe, ich bin so zäh, eine ist schon fast zu viel.
Zum Glück haben uns die Royals dann einen Moment lang das dumme Virus vergessen lassen. Gebannt lauschten wir der tragischen Geschichte von Harry und Meghan, die weit weg vom Buckingham Palace in einem aufsehenerregenden Interview im US-Fernsehen am Lack des Palastes kratzten.
And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
Als sie mit ihrem Sohn schwanger gewesen sei, habe es Diskussionen darüber gegeben, wie dunkel die Hautfarbe des Kindes sein würde, sagte Herzogin Meghan Markle. Und der Adelsexperte Johnny Diamonds meinte aufgeregt, das sei ein furchtbar offenes Gespräch gewesen mit dem Verlangen, die Dinge gerade zu rücken.
This was a brutally frank interview, shot through with personal pain and a clear desire to set the record straight.
Wohin auch immer. Es war nicht das erste Skandalinterview, das die Queen über sich ergehen lassen musste. Sie wird's überstehen. Und im Geheimen hat sie vielleicht wieder, wie damals 1992, als sich Diana und Charles trennten, gemurmelt:
It has turned out to be an annus horribilis.
Ein eben solches annus horribilis, ein so schreckliches Jahr, erlebte die Swiss 2020. Minus 650 Millionen Franken stehen da in Rot unter dem Strich. Der Kummer war Swiss-Chef Dieter Franks deutlich anzuhören.
Ja, der Anblick schmerzt. Zum ersten Mal seit 15 Jahren hat die Swiss das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen.
Der Blick auf die Finanzlage der AHV, der könnte dereinst auch schmerzen. Vor allem die jüngere Generation, dann nämlich, wenn das Sozialwerk nicht mehr genug Geld im Kässeli hat. Darum braucht es jetzt dringend eine Reform. FDP-Ständerat Damian Müller brachte es in der grossen AHV-Debatte so auf den Punkt.
Bereits seit Jahren schreibt die AHV im Umlageergebnis rote Zahlen. Doch das geht nicht mehr lange gut. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird aus einem lodernden Feuer ganz schnell ein Vollbrand.
Im Vollbrand standen dann vorerst vor allem die Frauen und die Linken, denn der Ständerat will das Rentenalter auf 65 erhöhen und für die Abfederung deutlich weniger Geld in die Finger nehmen als die 700 Millionen, die der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Darauf sah die grüne Maja Graf rot und rief in den Saal:
Damit würden die Frauen bis im Jahre 2030 10 Milliarden Franken zur Finanzierung der AHV beisteuern.
Unterdessen tobte draußen in diesem März der Virussturm. Man verfluchte weiterhin Entscheidungsträger, Virologinnen, Impfgegner und übersehe dabei, sagte die meist genervte SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.
Also ich meine, die ganze Schimpftirade und der Fingerzeige jetzt auf den Bundesrat und insbesondere auf den Bärse und die böse Taskforce, die das mit der Kommunikation nicht im Griff hat. Weißt du, was lenkt das ab? Eins zu eins vom Unvermögen von unserem Parlament. Unser Parlament ist jetzt ein Jahr dran, hat überall auf der ganzen Linie versagt.
Okay. Aufs Parlament kann man also nicht zählen, obwohl es am Schluss die Härtefallgelder doch noch aufstockte. Dann klammern wir uns halt in unserer Not doch wieder an den Bundes.
Was glauben Sie? Wir können auch nicht mehr.
Aber wir im Rendezvous können und wollen noch. Im ersten und vierten reden wir gleich über die steigenden Spannungen zwischen dem Westen und China. Wohin führen sie, fragen wir Mikko Huotari, den Direktor des Mercator-Instituts für chinesische Studien in Berlin. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Annik Wangler.
Christian Löfra, SP-Ständerat und jahrelang Präsident der SP Schweiz, soll neuer Präsident der Post werden, Nachfolger also von Urs Schwaller an der Spitze der Post. Das hat am Vormittag das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS gemeldet und das bestätigen auch zwei Quellen gegenüber Radio SRF. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Kantone Wolfsrudel bereits dann regulieren dürfen, wenn es 10 Schafe oder Ziegen gerissen hat. Bis jetzt mussten es 15 getötete Nutztiere sein. Dies soll aber nur gelten, wenn die Bäuerinnen und Bauern Herdenschutzmaßnahmen getroffen haben. Die revidierte Jagdverordnung geht nun in die Vernehmlassung. Ab Mai kann ein Gesuch eingereicht werden für wissenschaftliche Pilotversuche zur Abgabe von nichtmedizinischem Cannabis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pilotversuche können eine beschränkte Menge an Cannabisprodukten pro Monat erwerben. Abgegeben wird das Cannabis von geschultem Personal.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.